Und Patrick, wie war dein Tag?
Oh, so ein Tag wieder voller Meetings, ne? Den ganzen Tag nur am Telefonieren. Und wie war dein Tag?
Ich pass mal auf, mit allen Sachen, die du in deinem Leben gemacht hast, wenn ich damit am Wochenende anfange, dann bin ich Dienstagabend fertig. Also, kack mich ja nicht an.
Okay, also ein typischer Montag.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 77 vom Wartungsfenster vom 5. März 2025. Mit mir dabei, Frau Kack mich nicht an.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick, Glück auf. Hallo. Ja,
ja.
Man kann auch sagen, Köller Alarv, ne? Ja gut, der letzte Montag war jetzt tatsächlich auch hier dann der Rosenmontag. Also heute ist ja Mittwoch, heute ist Aschermittwoch. Jetzt beginnt die Fastenzeit. Und auf was verzichtest du?
Stressige Meetings.
Ich würde gerne auf bockige Kunden verzichten.
Bockige Kunden, okay. Das hast du gesagt.
Hör mal, ne? Darf sich jeder angesprochen fühlen, der meint, er wäre angesprochen. Also ne, hier Namen werde ich jetzt keine nennen, aber irgendwie ist ja jetzt sowieso die letzten. Also irgendwie in 2025 ist ja jetzt schon irgendwie der Wurm drin. Ne? Das Jahr ist jetzt, keine Ahnung, 9 Wochen alt, ne? Und es ist eigentlich nur für den Hintern. Ich glaube, das war jetzt die zweite Aufnahme, die wir irgendwie nicht zeitlich nicht hinbekommen haben. In diesem Fall hat es mich jetzt einfach mal ja, krankheitstechnisch ein wenig zerlegt. Ja.
Einmal mich, einmal dich, ne? Aber ich habe dich nicht angesteckt. Das möchte ich hier mal.
Nee, genau. Da, also, da bist du völlig.
Hat sich vollkommen autark entwickelt bei dir.
Vollkommen autark nennt sich Kindergarten. Ja. Also zumindest vermuten wir, dass diese innerfamiliäre Pandemie dort angefangen hat.
Was auch erklärt, dass ich irgendwie nach so, keine Ahnung, 36 Stunden wieder auf den Beinen war und du irgendwie eine Woche richtig flach gelegen hast, ne?
Genau, richtig. Also, ne, irgendwie, also ich bin ja nur wahrlich niemand, der viel zum Arzt rennt, aber in diesem Fall dachte ich mir dann auch irgendwie so, den Montag habe ich dann noch irgendwie im Homeoffice ausgehalten. Hab dann die Leute da in den Calls voll geschnieft und dann habe ich mir am Dienstag aber dann doch irgendwie gedacht, so nee, also irgendwie so mit Gliederschmerzen und Fieber und ist das alles Kacke und naja, dann bin ich mir doch mal irgendwie zum Arzt, wobei der dann auch nur ja, mich bemitleidenswert angeblickt hat und sagte, ja, du kriegst jetzt eine AU bis Freitag und dann ne, viel trinken und wenn es nicht besser wird, kommst du wieder. Schade aber auch.
Was will der denn auch schon machen, ne?
Aber der große Hammer kommt ja noch, ne? Ich meine, jetzt die Rosenmontagszüge sind ja jetzt durch. Das ist ja dann auch nochmal irgendwie so ein Multiplikator in Sachen Virenlast. Und
ich schließe mich jetzt 2 Wochen im Homeoffice ein. Da kannst du mit rechnen, ne?
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine echt gute Idee, weil ich glaube, der große Hammer krankheitstechnisch, der wird jetzt in wenigen Tagen die Nation quasi aus den Angeln heben. Und ich meine, bei uns klappt das ja noch ganz gut mit, ne, wir kommen krank nicht ins Büro. Wenn ich dann mal bei meiner Frau im Office sehe, da gehört es zum guten Ton, sich krank ins Büro zu schleppen. Und
großartig.
Das finde ich schon ziemlich daneben.
Ja, total. Zumal die Remote-Arbeitsmöglichkeiten, die hat man heutzutage halt einfach in solchen Jobs.
Ja, funktioniert ja auch nach wie vor ganz hervorragend. Ich meine, auch, ich sage das ja immer so schön, wir gehören ja auch einer Zunft, an die auch mal Kabel anpacken muss. Und trotzdem klappt das ja bei uns so mit Remote-Work ziemlich gut. Auch wir haben die Zeit ein bisschen genutzt. Heute hat es nochmal ordentlich auf meiner Firmenkreditkarte gescheppert. Ein Kollege aus dem Einkauf hat Münzen bei Microsoft eingeworfen. Wir haben es ja dann doch hinbekommen, irgendwie wieder einen Microsoft-Partner-Status zu ergattern.
Juhu.
Genau. Und in weiser Voraussicht, weil was wir ja schon gesehen haben, ist, dass Microsoft halt Azure Guthaben, Azure Credits zusammenstreicht. Und wir hatten ja so eine kleine, das bisschen Infrastruktur, was wir ja hatten, hatten wir ja in der Cloud bei Microsoft immer schön auf das, ne, auf die Karte von Microsoft, auf die Azure Credits gebucht. Und da hatten wir dann schon Ende letzten Jahres entschieden, sagen, okay, das soll vielleicht jetzt dann nochmal wieder, ne, so raus aus der Cloud, weil, ne, Azure ist halt nur so lange lustig, wie es kein Geld kostet. Und hier muss man ja sagen, also, ne, wir haben im Jahr, wir hatten so, was waren das, $6,000? Azure Credits hatten wir, glaube ich, ne?
Boah, waren 3, oder?
Nee, 6. Ich meine, es waren 6.
Echt?
Und ne, da haben wir am Ende des Tages, haben wir da irgendwie so, ich glaube, 4,5, 5 haben wir da immer auf den Kopf gehauen von.
Echt?
In 12 Monaten. Ja, ja, das hat immer ziemlich gut gepasst. Und wir hatten ja nicht so wahnsinnig viel Infrastruktur da rumlaufen. Das waren ja irgendwie eine Handvoll VMs. Und ein Teil davon, die sind wir schon, die haben wir schon dann abends und Wochenende mal runtergefahren. Aber wir haben jetzt Infrastruktur wieder on-prem stehen. Haben uns mal dahingesetzt und nein, wir haben uns keinen brüllenden Proliant irgendwo bei uns im Office ins Büro gestellt.
Nee, die Zeiten sind vorbei.
Nee, möchte ich auch nicht. Nee, ganz lustig eigentlich. Wir sind über so eine Serverplattform gestolpert, MS-01 Workstation, haben wir mal verlinkt. Irgendwie eine ziemlich absurde Plattform. Also wir alle kennen diese Small Form Factor Desktops. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt auf diesem Small Form Factor, in so einem Small Form Factor Gehäuse, habt ihr irgendwie so ein i9 13900 mit 20 Kernen, 96 Gramm und drei 960 GB NVMEs von Micron. Und das Ding hat auch noch Onboard irgendwie zweimal 2,5G RJ45 und zweimal 10G SFP Plus.
Ja, also und, quasi so groß wie so ein Intel NUC, ne?
So ein Intel NUC oder halt so ein HP Elite Desk oder sowas. Wir haben das mal verlinkt. Natürlich ist das nichts, was wir jetzt irgendwie einem Kunden verkaufen würden. Aber ich sag mal, wir sind experimentierfreudig genug, um zu sagen, okay, das sieht irgendwie heiß aus, lass mal ausprobieren. Und wir haben da jetzt tatsächlich bei uns, aktuell läuft das Ding noch bei uns im Office, aber bei nächstbester Gelegenheit zieht das halt dann auch in eine Co-Location um, haben dann Proxmox laufen. Und ja, das ist absurd schnell. Also wir haben es mal gestoppt, so eine Windows Server 2022 Installation von der ISO Festplatte und ja, installier bis steht am Login-Screen, waren irgendwie 3 Minuten oder so. Das war schon sehr witzig. Und da laufen jetzt irgendwie in Summe, ich glaube, es sind irgendwie 10 VMs, ne? Irgendwie 2 Domain-Controller, NPS, ne? Unsere Zeiterfassung, Ticketsystem. Ich glaube, Entra haben wir komplett irgendwie auf eine eigene VM wieder ausgelagert, also Entra Connect Sync und AppProxy, RDS-System für unsere Warenwirtschaft.
Ja, macht sich bemerkbar auch, ne?
Ding Pimmel. Lea ist schnell geworden. Alter!
Ja.
Ne?
Das ist vor Kontext, das ist unser, ich sag mal, Stundenerfassungs-, ne, kann man so nicht sagen.
Timesheet.
Ne? Stundenzettelsystem, Timesheeting-System.
Ja, Timesheeting, ja. Ne? Hat die Frau Kollegin mal irgendwie am Wochenende selbst zusammengefrickelt.
Vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlecht programmiert, wie jetzt die Performance in der Cloud hätte erwarten lassen.
Ja, wobei, das finde ich natürlich, also das muss man jetzt dazu sagen, ne? Das ist ja eigentlich die bittere Erkenntnis daraus. Ich meine, ja, wir haben bei Azure natürlich B-Series VMs genommen, ne? Weil klar haben wir das Ganze schon irgendwie so ein bisschen Downsizing betrieben, weil wir wollten ja unbedingt mit diesem Inklusivvolumen hinkommen. Wenn ich jetzt aber sehe, dass diese Büchse, die jetzt am Ende des Tages wahrscheinlich keine 1000 oder lass es vielleicht 1200, 1300 Euro gekostet haben, was da am Ende bei rumkommt, ne, an Performance, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Und gut, OTS, ne, ist jetzt auch nicht das Schnellste, aber auch damit kann man jetzt wieder ordentlich arbeiten. Und da kann man halt schon sehen, du musst halt auch bei Azure echt Münzen einwerfen, wenn du da Performance haben willst. Und gerade die B-Series-Maschinen, also die Burst, ne, wenn die halt mal dann CPU brauchen und OTS als hässliche Perl-Skript-Ansammlung, ist ja jetzt wirklich nichts, was rattenschnell ist und was halt auch einen hohen Takt braucht. Und das merkst du dann halt schon. Ja. Also guckt euch die Büchse mal an, ist auch geil so für Homelab. Ne? Also ich sag mal so drei Stück von den Dingern. Schon hast du ein kleines Proxmox mit Ceph zu Hause laufen. Das ist jetzt, also ohne Scheiß, Leute, das ist jetzt wirklich nichts, was man irgendwie Kunden hinstellen will. Aber so für die Solo-Entrepreneure unter uns und ne, wenn man halt selber einfach nur so ein bisschen Lab braucht oder so, ist das eigentlich schon, ist das eigentlich schon ganz geil. Ich habe ja auch hier bei mir quasi auf der anderen Seite dieser Wand, ist ja unser Technikraum hier zu Hause und ich habe ja so, ich habe mir mal so ein China-Bearboard mal geklickt, da läuft ja auch ein Proxmox drauf. Der ist ja ähnlich lustig ausgestattet. Übrigens auch mit so ZFS RAID Z1 Pool mit den drei NVMEs, ne? Also das schnurrt echt auch so vom Setup her einfach installiert und ja, hier mach mal direkt ZFS Pool und boote davon. Alles cool. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Eine lustige kleine Kiste. Und ne, wenn es fackelt, kannst du dir einfach unter den Arm klemmen. Wobei, gut, in der Co-Location nachher ist das nicht mehr das Problem. Da fackelt es hoffentlich nicht. Auch ganz lustig. Wer mich kennt, weiß ja, dass Broadcom und ich, also ne, bei Facebook würde der Beziehungsstatus lauten, es ist kompliziert. Und eigentlich habe ich auch sehr bewusst nach, ich glaube, 11 Jahren gesagt, ich werde nicht erneut mich für diesen V-Expert-Status bewerben.
Das war 2014 der erste oder 2013? Ja,
2014.
Okay.
Oder 2013. Nee, 2013. Müsste 2013 gewesen sein. Sitze ich abends auf der Couch, ne? Mach so Ping, guckst aufs Handy, eine E-Mail, Congratulations on your VMware vExpert 2025 Award. Und ich so, okay. Ich kann mich nicht erinnern, gesagt zu haben, möchte ich dann teilnehmen und habe da auch nichts ausgefüllt oder so. Und ich habe dann noch geglaubt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Error oder so. Und du wirst wahrscheinlich dann einfach morgen, wenn du ins Portal guckst oder so, ne, Status inactive hin und her. Nein. Also ich habe heute extra nachgeguckt, mein Status ist immer noch active. Auch komplett mit Badge und Stars und hin und her. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin offenbar ein weiteres Jahr wie Expert geworden.
Ja, steht da denn jetzt Broadcom drauf?
Nein.
Oh, was ein Glück, dann muss es nicht zurückgehen.
Das haben sie sich nicht getraut, ne? Das haben sie sich nicht getraut.
Ja, will ja dann keiner mehr, ne?
Nee, also ne, nach heute habe ich dann eh wieder den Kaffee auf. Also heute kam ja VMSA 2025-004. Ja. Es hieß mal wieder, wir haben da einen kleinen Flaw in diversen Produkten. Wir sind irgendwie.
Ich habe mich letztens noch gefragt, so, wir haben länger kein VMware Advisory mehr gekriegt. Also für die Produkte, die uns betreffen. Ich hätte mal besser nichts gedacht.
Hättest
mal
nichts gesagt, ne? Ja. Also zwischen 7,1 und 9,3. Und wieder so eine lustige Sache. Also wenn du Adminrechte innerhalb einer VM hast, kannst du da eine, was war das? Eine TOTC-Lücke ausnutzen.
Die kriege ich nicht mehr zusammen, die Abkürzung.
Ist egal.
Egal.
Bitte einfach ESX da einmal patchen.
Genau.
Ne?
Genau.
Ist auch kein vCenter, ist ESXi und Workstation und Fusion und Updates und hin und her. Sind insgesamt drei CVEs, 2025, 22, 22.4, 22, 22.5 und 22, 22.6. Schön aufeinanderfolgend. Einfach patchen und gut ist.
Genau.
Hervorragend. Wir haben Post bekommen.
Ja.
Wir haben Post bekommen. Und zwar hat uns der liebe Markus geschrieben, dass er gerne mal, und er hat uns die Frage gestellt, wie stark kommen wir im professionellen Umfeld mit V6 in Berührung und hat uns doch gebeten, mal so über unsere Erfahrungen mit V6 und böse V6-Fails und bockige Hersteller zu sprechen. Und wie aufwendig die Konfiguration von Firewall-Routern, Switches mit V6 Präfixen ist, ob wir schon mal V6-Only-Netze entworfen haben. Und er hat nochmal auf die Folge 63 verwiesen, wo es ja dann um V6 ging, wobei das halt sehr theorielastig war. Und lass uns doch mal über V6 in der Praxis reden. Jetzt kann ich natürlich mal wieder den Rückschluss auf unsere eigene Infrastruktur machen, denn wir sind im Office ja komplett Dual-Stack ready. Ne? Das heißt, wir fahren V4 und V6 und jetzt auch wieder bei Servern.
Ja. Mit Sternchen, mit kleinen Haken dran.
Ja, was mit Sternchen?
Ja, läuft unser VPN über V6?
Ja, Moment, hold on. Halt den Gedanken fest. Zu bockigen Herstellern kommen wir gleich. Da ist nämlich viel Licht und Schatten. Nein, also V6 kann man, glaube ich, relativ einfach sagen. Ich meine, wir sind natürlich jetzt nicht auf der Carrier-Seite unterwegs, auf der ISP-Seite, sondern wir sind ja dann quasi auf der anderen Seite vom Kabel in den Netzen der Kunden unterwegs. Und die Carrier selber schmeißen, glaube ich, mittlerweile standardmäßig immer V6-Präfixe mit raus. Also von der NetCologne weiß ich es auf jeden Fall. Da kannst du quasi einfach auf der Leitungsbestellung mit anhaken, dass du V6 haben willst. Und dann kriegst du da ein lustiges Präfix delegiert. Ich glaube, so ein /48. Telekom genauso. Ist, glaube ich, auch kein Thema. Colt ist auch kein Thema. Versatel weiß ich jetzt gar nicht. Weißt du das? Schmeißt die Versatel V6 mit raus standardmäßig?
Boah, das kann ich dir nicht sagen.
Ne? Also zumindest was die ISPs angeht, ich sag mal so bis zum Perimeter V6, ist überhaupt kein Problem. Danach fängt es dann ganz lustig zu werden. Die meisten Kunden implementieren, wenn man sie nicht dazu nötigt, tatsächlich keinen V6. Muss man ganz klar sagen. Also Problem da, weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, aber das Problem sind einfach, dass die Leute sich mit V6 einfach noch nicht weitestgehend beschäftigt haben. Ja, es gibt natürlich immer so ein paar Enthusiasten.
Ich glaube, die meisten Admins bei unseren Kunden versuchen, V6 bis zur Rente auszusitzen.
Das Schlimme ist, einige könnten es ja echt schaffen, ne?
Ja.
Nee, ist ja tatsächlich so, ne? Also die meisten sehen halt bei V6 immer noch das Problem, oh, ich kann mir die IP-Adresse nicht merken, ja, brauchst du ja auch nicht.
Ja, wer merkt sich noch IP-Adressen? Ich bitte dich. Es ist so wie, ich kann mir keine Telefonnummer merken. Das macht doch auch keiner mehr, oder?
Nee, ganz ehrlich, also ich kann mir überhaupt keine Telefonnummer mehr merken. Also selbst wenn ich Telefonnummern irgendwo sehe, die mich anrufen, wenn ich die nicht im Adressbuch habe, die erkenne ich nicht. Also keine Ahnung. Nee, also die meisten Kunden machen es tatsächlich nicht. Ne? Wir haben ein paar Kunden, da haben wir es implementiert. Ne? Wie gesagt, bei uns im Office, in der eigenen Infrastruktur machen wir es auch. Und ich sag mal so, wenn du dich bei den Betriebssystemen, Windows, Linux, ganz ehrlich, ist V6 absolut problemlos. Das knippst du einfach an und es funktioniert. Das hat mir, glaube ich, in der IPv6-Folge auch gesagt. Also gerade wenn es um die grundlegende Implementierung von V6 geht, du musst ja kein NAT mehr machen. Ne? Die Adressen sind ja global geroutet. Und im besten Fall hast du einen Switch, eine Firewall oder einen Router, machst da auf einem Interface, verpasst dem Ding eine IP-Adresse auf dem Interface, SVI oder sonst irgendwas. Und dann fängt er an, lustig RAs, also Router Advertisements, rauszuschicken und Windows, Linux gehen standardmäßig hin und konfigurieren sich aus dem annoncierten Präfix schlicht eine IP und dann ist das gut. Und das funktioniert sofort. Windows und Linux, also Windows seit Server 2008-Vista, bevorzugt auch immer V6. Ne, das heißt, wenn deine Kiste eine V6-Adresse hat, würdest du die immer bevorzugt für alle möglichen Dienste verwenden. Und bei Linux ist es genau das Gleiche. Das ist total easy und das ist das Schöne an V6, also gerade im Hinblick auf dynamische Adressierung. Du machst es einfach an. Punkt. Das funktioniert sofort. Ja, nichts mit DHCP und Leases und hin und her. Du machst es einfach an. Privacy-technisch ist es auch kein Problem. Also wir haben die temporären Adressen, die eben nicht aus der MAC-Adresse abgeleitet werden, sondern halt dann, ich glaube, jede Stunde oder so dann dynamisch wieder generiert werden, die dann entsprechend für Verbindungsaufbau und verwendet werden. Und davon kann dein Rechner auch immer mehrere haben. Das ist also überhaupt kein Problem. Also betriebssystemseitig ist das Thema V6 gelöst und ausentwickelt. Kann man nicht anders sagen. Jetzt kommen wir mal zum Netzwerkteil. Und genau an der Stelle fängt das dann jetzt schon hässlich zu werden.
Ja. Kommt wahrscheinlich drauf an, was du da stehen hast, ne?
Ja, richtig. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel mal beim Netzwerkequipment sind, da haben wir schlicht und ergreifend unglaublich viel Licht und Schatten. Jetzt nehmen wir mal unseren allseits beliebten Lieblingshersteller für Firewalls, WatchGuard. Da gibt es eine About IPv6 Support-Seite für Fireware. Das ist das OS, was auf den WatchGuards läuft. Und da steht dann erstmal ganz viel, was alles geht. Ja, alles cool. Ist auch alles sauber implementiert. So, dann kommen wir zu dem Teil, der nämlich nicht funktioniert mit V6, wo es auch keinen V6-Support für gibt. Und das betrifft dann zum Beispiel Authentication. Das heißt, du kannst einen Radius oder einen Secure-ID-Server oder auch einen Redirect auf eine Authentifizierungswebseite, der WatchGuard SSO-Agent, geht alles nicht per V6. Access Portal geht nicht mit V6. NAT geht nicht mit V6. Multivan geht nicht mit V6. Mhm. Und jetzt kommt nochmal die Frau Kollegin. Was geht nämlich auch nicht mit V6?
Ja, Mobile VPN mit IQv2 vor allen Dingen.
Mhm. Autsch. Und warum ist das Kacke?
Ja. Ja, weil ich hier zu Hause auch meinen DSL-Tunnel habe und auch sehr gerne lieber V6 verwenden würde.
Korrekt. Mhm. Also das ist ja tatsächlich etwas, was wir draußen in der Praxis sehen, dass es durchaus mit DSL eben Anschlüsse gibt, wo du halt eigentlich nur noch eine V6-Adresse bekommst und dann V4 halt nur noch dann über CGNAT. Wenn du dann halt ein Mobile VPN auf der anderen Seite hättest, sprich am Perimeter sitzt deine Firewall, die hat V4, die hat V6 und du kannst dann einfach von deinem V6-only Gerät über V6 ein VPN-Tunnel, das wäre geil. Ne? Mit Firewall geht das nicht. Das ist Kacke. Ja? Ja. Proxy-Policies ging, glaube ich, auch mit V6 nicht. Also das ganze Thema TLS-Inspection. Oder? Haben sie das mittlerweile nachgeflickt?
Boah, irgendwas war da, ne? Da sind wir irgendwann mal reingelaufen, dass das mit V6 nicht funktioniert. Da sind die, genau, wenn du nämlich nur noch eine V6-Adresse auflösen kannst, dann funktionieren die Proxy-Policies nicht mehr.
Ja.
Genau. Das,
genau.
Ja, das ist schon ein bisschen schade.
Dass ist es so.
Nicht geht. Branch Office VPN, also Side-to-Side-Tunnel, das funktioniert inzwischen auch komplett über V6. Und soweit ich mich erinnere, funktioniert auch SSL-VPN über V6. Aber ich müsste mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, um das sicher sagen zu können. Auf jeden Fall IQv2 nicht. Und das tut halt auch ein klein bisschen, ja, ein klein bisschen weh im Herzen.
Genau. Gucken wir mal bei den Switches, ne, wenn wir jetzt hier HPE Aruba nehmen.
Ach ja.
Also egal, ob wir jetzt AOS CX nehmen oder klassische AOS, total easy, geht alles. Ne? Also ob jetzt Management ist, also SSH, Telnet, das komplette Routing, also egal ob statisch oder du lachst jetzt wegen Telnet über V6, ne? Du lachst jetzt wegen Telnet und V6. Es geht, es steht explizit im IPv6 Configuration Guide drin. Du kannst Telnet
Schön,
auch über V6
Dank.
Machen.
Ja, guck mal, so können wir nicht
so
Telnet
trifft,
einfach überall
so
abschalten?
Trifft Steinzeit, ja, die Moderne. Telnet und V6. Routing. Das wird die mir jetzt noch ewig vorhalten.
Nein, es kommt mir jetzt noch falscher vor als Telnet über V4.
Weil ich neulich noch den Fall beim Kunden hatte, wo ein Kunde sagte, ich komme auf den Switch nicht drauf. Ach, auf den Switch, ja, Rüdiger, versuch mal bitte Telnet. Also nicht dein Ernst, ich so, doch.
Oh nein, ich habe so eine Vermutung, was für ein Switch, aber egal.
Ja, genau. Also das ganze Routing statisch, dynamisch, mit OSPF und BGP und geht alles und ACLs und DHCP und Multicast und PIM. Und bei Aruba funktioniert einfach, ja, ist alles cool. Wenn wir jetzt noch zwei Firewall-Hersteller nochmal ins Rennen werfen, die auch einen ziemlich guten V6-Support haben. Ich glaube, den allerbesten V6-Support, den ich gesehen habe, muss man ganz klar sagen, Palo Alto. Mhm. Also speziell ab PanOS 11.1 geht einfach alles, was du willst. Es funktioniert einfach alles. Die haben es einfach von vorne bis hinten komplett durchimplementiert. Und FortiGate tatsächlich. Die Fortinet Firewalls haben auch einen sehr, sehr guten IPv6-Support.
Auf jeden Fall.
In diesem Fall. Also wenn eure ISPs, wenn eure Carrier euch V6 geben, ey Leute, knipst das einfach an. Ja? Man muss natürlich ein bisschen umdenken. Ne? Also zum Beispiel bei Policies oder so. Das ist, ist halt so. Ihr müsst halt kein NAT mehr machen. Also es gibt ja immer noch die Admins, die glauben, NAT ist ein Security-Feature.
Okay, naja, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber eigentlich macht es doch die Welt nur einfacher.
Natürlich.
Also eigentlich ist es viel einfacher, wenn ich nicht noch zusätzlich NAT konfigurieren muss. Gerade auf einer Palo Alto, wo du das ja auch explizit zusätzlich machen musst. Du brauchst eine Policy und eine NAT-Policy. Ich weiß, es ist nicht so ungewöhnlich, ist mir klar, aber gerade kürzlich noch beim Kunden drüber gestolpert.
Deswegen ja, wobei gerade dieses Thema mit V6, da gab es ja sehr, sehr lange diese Privacy-Diskussion, aber das ist ja heute auch einfach erledigt. Ne? Wo man natürlich bei Firewall-Policies umdenken muss, ist, so mit einzelnen Hosts freigeben, ist natürlich kompliziert, ne? Weil bei V4 ist es ja einfach, ne? Du hast dem Rechner eine Startschal-IP gegeben oder der Rechner hat halt DHCP und dann eine Reservierung, dann hat er auch die gleiche V4-Adresse. Das ist mit V6 ein bisschen kompliziert. Natürlich kannst du einem Rechner, einem Server eine statische V6-Adresse geben. Der wird trotzdem immer seine temporären Adressen generieren und wird diese auch bevorzugt für den aktiven Verbindungsaufbau von ausgehenden Verbindungen verwenden. Ja. Das ist ein bisschen einfacher geworden. Also es gibt ja die temporären Adressen. Also das ist RFC 4941 und dann gibt es halt die Stable Privacy Addresses. Das ist RFC 7217. Stable Privacy Address ist halt auch eine nicht aus der MAC-Adresse abgeleitete V6-Adresse, die aber innerhalb eines Netzes immer identisch ist. Das heißt, der Rechner kommt in das gleiche Netz und bekommt wieder die gleiche randomisierte V6-Adresse. Ja? Und damit kann man natürlich dann auch arbeiten. Ja, und Windows 11, Windows 10, Windows Server 16, 19, 22, 25 machen standardmäßig Stable Privacy Addresses. Das heißt zum Beispiel auch die Server bei uns, ne, die haben alle ihre statische V6-Adresse jetzt zum Beispiel und die haben alle natürlich ihre temporären Adressen, also ne, mit Stable Privacy. Und das siehst du dann auch in der Firewall. Die verwenden die dann einfach für den Verbindungsaufbau nach außen. Das heißt, wenn man dann wirklich irgendwie Host-Regeln haben will, ja, dann muss man die halt da reinklimpern. Ne? Im Gegenzug, wenn du zum Beispiel NAT hast, so ne, von Service von außen nach innen, da kannst du dann einfach die statische V6-Adresse nehmen von dem Server oder ja, sowas. Ja,
logisch.
Das ist easy. Haben wir schon mal reine V6-Netze gebaut? Nö.
Reine V6-Netze?
Wir nicht, nein. Also nein, natürlich irgendwie mal im Lab oder sowas, ne? Aber Kunden, nein. Wie gesagt, Kunden meiden.
Unsere Kunden
meiden. Ja, ich befürchte halt, es werden nicht nur unsere sein, sondern es werden auch viele andere sein. V6 ist halt immer noch so ein sehr ungeliebtes Thema irgendwie. Na, ich meine, warum machen wir V6 bei uns? Ja, weil es geht, ne? Ist klar. So ein bisschen Showcase. Muss man schon dazu sagen.
Ja.
Kommen wir von der Moderne mit V6 ja. Zu Moderne Exchange Server Subscription.
Du hast jetzt unseren Exchange Server nochmal migriert, oder?
Ja, wir haben jetzt On-Prem wieder einen 2.19, CU15. Ich meine, den brauchen wir ja auch nur wegen Hybrid. Ne?
Genau.
Also wir haben ja Exchange Online, wir haben auch alle brav eine Exchange Online Mailbox, aber du brauchst halt immer noch irgendeine Büchse fürs Recipient Management und so also für so ein bisschen, ne, in unserem Fall einfach Mail Routing, so On-Prem Systeme, ne, so OTS und so weiter wollen ja Mails verschicken und das machen wir dann halt darüber. Aber das Leben für Exchange 2019 oder das Lebensende von Exchange 2019 und 2016 ist absehbar, denn das ist Oktober diesen Jahres.
Und das ist beide gleichzeitig. Das ist beide nicht gleichzeitig. Mehr lange hin.
Korrekt.
Ja.
CU15, was ja jetzt vor einigen Wochen rausgekommen ist, finales CU für den Exchange 2019. Und das hat man auch direkt mitgesagt bekommen, Code-Parität mit Exchange Server SE RTM, also der Release-to-Manufacturing-Version. Das heißt, wenn dann in Q3, Q4 Exchange Server SE rauskommt, ist das Ding codetechnisch identisch mit einem 2.19 CU15. Was heißt das jetzt? Also Punkt 1, wir haben erstmal keine Koexistenzmöglichkeiten mehr mit Exchange 2.13. Also, ne, ich meine, gut, der Exchange 2.13 ist eh ausgelaufen, supporttechnisch.
Ja.
Und
ja,
die letzten.
Schon Weilchen.
Ja, schon Weilchen, ne? Ist so. Aber letzte Koexistenzmöglichkeit mit dem 2.13 ist dann 2.19 CU14. Ja. Aber wie gesagt,
also auch nicht mehr das aktuelle CU, ne, muss man noch mal dazu sagen. Also es sollte keine 2.13 mehr geben, gerade wenn du.
Genau, und wer noch einen hat, vielleicht hast. Mal jetzt, ne? Zack. Das Schöne ist ja, wenn du jetzt ein 2.19er hast und du hast den auf CU15, dann wirst du diesen In-Place, wobei CU14 geht auch, CU14, CU15 werden sich In-Place auf Exchange Server SE RTM updaten lassen. Und das ist geil.
Wäre ja jetzt auch irgendwie seltsam, wenn sie sagen, es ist code-identisch.
Richtig, genau. Ne? Also in diesem Fall,
ist das war wahrscheinlich auch eine,
der Move dahinter.
Eine Product-Variable, die sich dann da ändert in dem In-Place-Upgrade.
Ja, sie müssen wahrscheinlich ein paar Namen ändern, ne? Also irgendwie so. Ja. Da musste irgendjemand den Code durchgrappen und Exchange 2019 Server SE ändern. erst später ich glaube 2026 wird es wahrscheinlich das erste CU geben, dann für Exchange Server SE und dann werden auch neue Features mitkommen. Und mit dem CU1 für Server SE darf es dann auch keine Koexistenz geben mit 2016, 2019 in der Org. Dann ist also wirklich Feierabend. Jetzt könnte man ja sagen, okay, warum will ich denn überhaupt vielleicht noch einen Server on-prem haben? Na, jetzt ist ja schon ganz interessant. Ne? Also auf der einen Seite kündigt natürlich Microsoft den Support für 2016, 2019 ab. Sie zwingen die Kunden jetzt aber nicht gnadenlos in die Cloud, sondern sie geben ihnen wieder so ein kleines Räppelchen, ja, nach dem Motto, ja, okay, wer jetzt hier unbedingt on-prem das Zeug weiter betreiben will, der kann es on-prem weiter betreiben. Aber da ist nämlich was ganz Lustiges drin. Das ist ja die SE, also die Subscription Edition. Was heißt denn das? Naja, das Ding ist nicht mehr, du kaufst einen Exchange-Server und bist fein damit. Na, es ist nicht, dass du eben eine Lizenz kaufst und kallst und dann bist du fertig damit. Sondern du brauchst jetzt immer die Kombination aus Lizenz und einer Subscription. Also ne, du wirst den Server SE auch wieder als Standard oder als Enterprise kaufen können. Da wird es dann auch in allererster Linie erstmal wieder den Unterschied geben bei der Anzahl der Datenbanken und der Datenbankgrößen. Aber du musst dann halt eine von drei verschiedenen Varianten lizenzieren. Nämlich, du musst eine Serverlizenz haben, du musst die CALS haben und du brauchst halt die Subscription. Und die Subscription bekommst du zum Beispiel über qualifizierte Cloud-Subscriptions. Also zum Beispiel M365, E3 oder E5. Weil da eben die entsprechenden Usage-Rechte drin sind für Server SE. Das heißt, ne, wenn du halt alle deine Benutzer, die auf einen Server SE zugreifen, einen 365, E3 oder E5 hast, bist du fein damit. Hast du das nicht, dann musst du halt Server und dann halt User- oder Device-Calls kaufen und eine SA für den Server und eine SA für jede CAL. Also SA
für jede CAL.
Software Assurance für jede CAL. Wenn du jetzt ein 2.16 oder ein 2.19er hast, der eine aktive SA hat. Und jetzt, meine lieben Freunde, eigentlich müsste ich jetzt sagen, jeder, der von euch Exchange virtualisiert betreibt, muss für diesen Exchange eigentlich eine SA haben. Weil ansonsten dürftet ihr nämlich diesen Server gar nicht live migrieren, weil License Mobility, also eine Lizenz, da von einer Hardware auf eine andere umziehen, kommt über eine SA. Jeder von euch, der einen Exchange-Server virtualisiert betreibt, den mit vMotion oder Live Migration, sonst was live migriert und keine SA hat, begeht einen Bruch der Euler.
Ja, gilt auch für andere Produkte wie SQL-Server.
Zum Beispiel SQL-Server. SharePoint. Lync.
Lync.
Es gibt Leute, die haben nur Lügen gemeint.
Ich bin skeptisch, aber ja.
So, und was machen die Kunden, die jetzt ein 2.16, 2.19 haben und keine SA haben? Naja, wenn du die Lizenz jetzt kaufst, dann hast du 90 Tage Zeit, noch eine SA nachzubuchen. Ja, sind diese 90 Tage rum, kannst du auf dem bestehenden 2.16, 2.19 keine SA mehr drauf buchen. Das heißt, dann musst du doch dann halt komplett neu kaufen. Ne? Also das wird für viele Kunden sehr teuer werden, weil die Kunden, die jetzt ein 2.16, 2.19 haben und die dann halt entsprechend auf Server SE gehen wollen, die haben, wenn sie keine SA haben, müssen dann halt einmal ne, Server plus CALS plus SA einmal neu kaufen. Glücklich sind natürlich die 365 E3 E5 haben. Es gibt noch so ein paar andere qualifizierte Pläne, weil die müssen einfach nur den Server kaufen. Plus SA und die CALS können sie sich sparen, ne, weil die 365-Pläne entsprechend CAL und SA quasi beinhalten.
Es ist natürlich, ich frage mich natürlich jetzt, irgendwo stand, dass es keinen Online-Zwang gibt für die Server.
Korrekt.
Also, dass der Key nicht validiert wird. Ich finde es sehr witzig, dass Microsoft das direkt klarstellt, dass man seinen Exchange-Server deswegen nicht ins Internet lassen muss. Wie ermitteln sich denn qualifizierte Cloud-Subscription-Licenses, also ob sie E3, E5 und etc. haben? Wahrscheinlich gar nicht, oder?
Wahrscheinlich gar nicht. Im Zweifelsfall kriegst du irgendwann mal Post wegen einem SAM-Audit und dann musst du halt die Hosen runterlassen.
Gut, wie bei Kalt schon immer der Fall gewesen.
Korrekt, genau. Ist so. Also das ist tatsächlich so, es gibt keinen Online-Zwang. Ne? Also das ist so, das ist das Lustige, das ist so total, also in dieser ganzen, also es gab einen Blogpost, den haben wir auch verlinkt, das wirkt da drin so total überspezifisch.
Ja.
Ne, so, nee, also ihr müsst einen Exchange nicht ins Internet. Wir wollen diesen Key nicht validieren. Das ist schon sehr lustig.
Also, ja, ne, Subscription klingt halt so, ne?
Ja.
Als ob da irgendwas im Hintergrund mit Microsoft spricht.
Genau. So, und jetzt, ne, Bogen zurück. Warum habe ich wieder einen 2.19er aufgesetzt oder wieder einen Exchange aufgesetzt, in diesem Fall einen 2.19 CO15? Ja, weil eigentlich für die paar Mailboxen, die wir haben, könnten wir ja auch einfach sagen, hier komm, fuck it, ne? Exchange 2.19 CO15 installieren, abreißen, ne? Permanent, also ne, permanent abschalten und wir machen einfach Recipient Management über ein bisschen PowerShell. Naja, es wird weiterhin eine Hybrid-Lizenz geben. Das heißt, wir werden zum Zeitpunkt X quasi einfach den Hybrid Wizard, also wir können die Kiste in place auf SE heben, lassen den Hybrid Wizard laufen und bam, wir haben wieder einen lizenzierten Hybrid Exchange, in diesem Fall dann einen Server SE. Aber für den Server musst du ein SA kaufen. Das heißt, in diesem Fall werden wir dann für diesen Exchange, also wir müssen keine Serverlizenz kaufen, aber wir müssen für den Exchange Server SE dann eine SA kaufen.
Ah, okay.
Ne, das heißt, so richtig kostenlos ist diese freie Hybrid-Lizenz dann auch wieder nicht. Du musst halt die SA haben. Weil nur damit hast du dann das Recht für Updates quasi.
Verstehe. Ja, also da werden wir noch ein paar Projekte haben dieses Jahr, ne?
Oh, ganz ehrlich, ein paar sehr viele, weil ich kenne einige sehr große 2.16er-Umgebungen, die migriert werden wollen. Und Fakt ist, das wird den Weg 2.19 mit SA gehen und danach dann in place auf Server SE. Ja, und ne, 7 Monate noch. Dann fällt da der Hammer.
Meinst du, sie benennen mal die, oder meinst du, es fällt mal die gute alte Administrative Group weg? Die FYDI, also für die, die es jetzt nicht wissen, es taucht bis heute immer so ein Legacy-Ding auf, aus Zeiten, als Exchange noch auf administrative Gruppen. Das kannst du wahrscheinlich besser erklären. Das war, bevor ich den ersten Exchange in den Fingern hatte. Jedenfalls ein bisschen archaisches Überbleibsel. Wenn man sich aber heutzutage von der Mailbox zum Beispiel so ein Legacy Exchange DN anguckt, das ist ein AD-Attribut, dann findet man so einen lustigen String namens irgendwie FYDIBOHF 23 SPDLT. Wenn man den das erste Mal sieht, denkt man, hä? Wenn man den das zweite Mal sieht, denkt man, das sieht so random aus, das ist zu random, das kann nicht random sein. Das ist irgendwie Cäsar verschlüsselt, einfach eine Stelle und steht für Exchange 12 Rocks. Ich glaube, wenn ich den ersten Server Subscription mal in den Fingern habe, dann möchte ich gerne danach suchen gehen.
Ja, das müssen wir tatsächlich dann mal machen, wenn wir den ersten SE dann ausgerollt haben. Ja, Spaß hattest du auch mit Intune-Konnektoren, Intune-Certificate-Konnektoren.
Ja, mir ist jetzt das Februar-Update, das Februar-Windows-Sicherheits-Update in den Rücken gefallen. Und in dem Rahmen bin ich, ich bin in dem Rahmen auf einen Artikel wieder zurückgekommen, den ich garantiert schon 20 Mal vor mir hatte. in der Vergangenheit. Der kommt aus dem Mai 2022. Jedenfalls, wir haben Kunden, wo wir den Intune Certificate Connector einsetzen, um Zertifikate aus einer internen PKI eben an Geräte über Intune zu verteilen. Ne, hat halt den schönen Vorteil, im Gegensatz zur Auto-Enrollment muss der Rechner nicht oder auch der User muss nicht vor Ort sitzen, sondern der kann halt auch übers Internet quasi betankt werden mit Zertifikaten und die wiederum kannst du dann verwenden für Anmeldung am WLAN, ne, per Radius oder ja, VPN an den Stellen, wo es geht. Da kennen wir, also der Intune Certificate Connector ist einfach ein Stückchen Software, was auf einem Server läuft, der an die PKI drankommt, braucht die Rechte, Zertifikate zu beziehen und kann das in zwei Varianten, einmal PKCS und SCEP. Also PKCS braucht ein spezielles Template, ja, eigentlich braucht es nicht mehr als das andere. Das Template muss exportierbar sein, nicht erschrecken, am Ende, wenn es auf Client landet, ist es nicht mehr exportierbar, aber im Template muss es angehakt sein und Subject wird im Request übergeben, das heißt, mein Connector, das ist entweder ein Service-Account oder das Computerkonto von dem Server, wo es drauf läuft, geht hin und holt dieses Zertifikat stellvertretend, exportiert das dann und übergibt das dem Client. Gleiches mit der guten alten SCEP-Technik. Das heißt, da wird eine SCEP-Rolle mit installiert, wenn man den Connector aufsetzt. Haken dabei, dieser SCEP kann dann nicht mehr für irgendwas anderes verwendet werden. Der kann nur für diesen Connector verwendet werden. So, jetzt hat das Ganze aber einen Haken, der mir jetzt erst bewusst geworden ist. Da schreibt nicht die die Extension 13614131252 in die Zertifikate rein.
Ach, die, so.
Die, ne, genau. Das ist eine Extension, die irgendwann mal in 22 in von einer PKI ausgestellten Zertifikate standardmäßig reingenommen wurde. Was steht da drin? Da steht die SID des AD-Objektes drin. Das ist prinzipiell ja so im Intune-Connector auch egal. Der kann ja Zertifikate auch für reine Entra-Joint-Geräte ausstellen. Der ist da neutral. Das muss ja kein AD-Objekt sein. Das heißt, der hat standardmäßig nichts mit dieser Extension am Hut. Jetzt gab es im Mai 22 eben, wie gesagt, dieses Update, was auf PKIs dafür gesorgt hat, dass diese Extensions da reinkommt. Und auf Domain-Controllern bestimmte Rec-Keys erlaubt hat, die das Monitoring erlauben, ob es das sogenannte Strong Certificate Mapping gibt in der AD. Das heißt, kommt ein Client an mit dem Zertifikat und ja, da steht diese Extension drin und ja, das ist die SID von diesem Gerät oder User. Jetzt war in 22, war das durchaus schon mal Thema, ne, weil dann es wurde damals eben auch wurden Möglichkeiten oder Alternativen bereitgestellt, wie man da halt das Strong Mapping herstellen kann. Also man konnte zum Beispiel in die All Security Identities bei Computer- oder User-Objekten Zertifikats, Hashes oder Thumbprints oder Serial Numbers oder reinschreiben, damit die AD, also der KDC, quasi das Mapping zwischen dem Zertifikat, was da überreicht wird, und dem AD-Objekt herstellen kann. Nur, auch das macht natürlich der Intune-Connector nicht. Ne? Das heißt, im Februar wurde das Strom-Mapping auf Enforce geschaltet. Und das hat natürlich die Claudia vergessen. Sprich, ich bin dann wieder über diesen Artikel gestolpert, nämlich der gute alte KB 5014754 aus dem Mai 22. Und ja, im Februar wurde das auf Enforce geschaltet und damit scheiterten dann halt auch Authentifizierungen gegen Radius, also in dem Fall ein NPS. Und ja, Lösung ist im Grunde einfach nur, wenn du PKCS machst, ist es ein Rec-Key auf dem Intune-Connector. Wenn du SCEP machst, dann musst du in deinem Intune-Profil was anpassen, was das Zertifikat ausrollt. Wir packen mal einen Link rein, nur für den Fall, dass es mal nützlich wird für jemanden. Genau. Und bei wahrscheinlich, wenn man reines AD-Auto-Enrollment hat, ist dir das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Immer mal vorausgesetzt, dass du irgendwann zwischen 22 und heute deine Server gepatcht hast.
Ja, habe ich.
Ja, unsere Kunden hoffentlich auch.
Also ja, sollten sie.
Ja. Ja, das war ein bisschen, aber wir setzen mal Links rein, das kann schon mal nützlich werden. Aber
zeigt sich auch wieder sehr schön, das, was wir schon seit einer geraumen Zeit beobachten, ne? So irgendwie, PKI ist immer wieder so ein Thema, wo viele Kunden zu so einem Stare, zu so einem Blank irgendwie neigen, ne? Zertifikate ist immer wieder so ein Thema.
Ja.
Was halt schwierig ist.
Ich finde aber auch, ich sag mal, das wird halt auch wieder so ein bisschen der Support für diesen Rec-Key oder die Anpassung an dem Intune-Profil für SCAP in dem Fall, das gibt's auch erst seit Oktober letzten Jahres. Also, ne, warum war das denn vorher nicht vorgesehen, dass da diese das Attribut für Storm Mapping reingeschrieben wird.
Das kann ich dir sagen, weil dieses Storm Mapping ja, da wird sich ja keiner in Redmond überlegt haben, oh, das ist eine gute Idee, dass wir das machen, sondern es wird aufgrund irgendeiner Security Vulnerability mal rausgekramt worden sein. Und machen wir uns nichts vor, das ganze Thema Active Directory Certificate Services, das ganze Zeug ist alt und ranzig.
Ja, aber das haben sie im Mai 22 ja alles angegangen und gepatcht und da gibt es einen Rollup-Plan für. Warum wird der Support dafür in Intune erst im Oktober 24 nachgezogen? Also über 2 Jahre später.
Ja, gut, das ist natürlich eine gute Frage. Das kann ich dir natürlich auch nicht beantworten.
Vielleicht hat man bis Oktober 24 noch gedacht, vielleicht schaffen die Leute doch von Active Directory wegzubringen Richtung Entra.
Ja, gut, also, ne, das, ja. Nein.
Ja, hätte ja sein können, nicht?
Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ne, ich meine, Active Directory Certificate Service ist ja durchaus etwas, womit wir häufiger zu tun haben. Und auch der Intune Connector ist ja mittlerweile ein durchaus häufig von uns implementiertes Stück Software. Und eben weil wir ja auch zum Beispiel häufiger mal PKIs neu machen, gehen wir auch häufig hin und fangen an, PKIs zu konsolidieren und zusammenzustreichen und abzureißen. Und da stoßen wir natürlich auch immer mal wieder auf das Thema Crossed Forest Einsatz, beziehungsweise du hast eine PKI in einem Forest, du hast deine Offline-Route, du hast deine eine oder mehrere Issuing-CAs und würdest dann eigentlich ganz gerne aus diesen einen oder mehreren Issuing-CAs Zertifikate in andere Domänen oder ne, dass Clients oder User in anderen Forests sich aus dieser PKI bedienen können. Also wo haben wir das häufig? Eigentlich nur Migrationsszenarien. Ne, weil
ja,
wo
fast
Kunden
nur.
Bewusst mehrere Forests aufsetzen, um administrative Silos zu schaffen und Dinge zu trennen, da trennen wir dann auch PKIs. Ne? Natürlich gibt es dann irgendwie so eine Offline-Route irgendwo, die dann halt in den einzelnen Forests die Issuing-CAs irgendwie übergeordnet ist, aber typischerweise Crossed Forest haben wir nur in Migrationsszenarien.
Ja, typischerweise. Gut, auch häufig, keine Ahnung, sind ja Unternehmen auch zusammengewachsen. Du hattest vorher 2 ADs ne? Und jetzt musst du halt einen Weg finden, jetzt da nicht irgendwie mehrere Sub-CAs so für sich zu betreiben. Ne?
Was lustig ist ja diese Gruppe der Zertifikatsherausgeber.
Ja, da bin ich jetzt auch irgendwie mal drüber gestolpert. Ne? Wofür ist die eigentlich da? Es gibt in den Templates in der Windows PKI so einen kleinen unauffälligen Haken Zertifikat in der Active Directory veröffentlichen. Was macht der? Der schreibt den Public Key der Zertifikate schreibt das in das Active Directory Objekt. Jetzt bin ich im Nachgang auch durch die Suche von dem, was ich eben beschrieben habe, nicht ganz so sicher, wofür dieses Attribut eigentlich gebraucht wird. Weil für die Authentifizierung wird es nicht gebraucht. Da brauchst du die Angabe im Zertifikat oder die All Security Identities. Dieses User Certificate, ja, gut, kann ja auch mal ganz nützlich sein, wenn du halt so einen User, der da angucken kannst, welche Zertifikate der hat. Ist jedenfalls wahrscheinlich übersichtlicher, als wenn du in einer Windows-PKI nach einem bestimmten Zertifikat suchst.
Ja, ja. Reden wir gerade nicht wenn drüber, die viele Zertifikate ausgehen, du fängst an genau. zu scrollen, irgendwann lädt er dann nach und ach, ja, ganz ja, fürchterlich. Ja,
genau. Sortieren funktioniert nicht. Nach Namen sortieren, ach, da bist du ja blöd. Da kannst du ja vergessen. PowerShell-Support so von Haus aus gar nicht, glaube ich.
Nee, nicht wirklich. Also kein vernünftiger.
Es gibt ein paar gute... Ja, es gibt ein paar gute Module, die man runterladen kann, aber ja, reden wir nicht weiter drüber. Aber diese lustige Gruppe Zertifikatsherausgeber ist mir in dem Kontext aufgefallen, weil die halt von Haus aus, das ist so eine Domain-Local-Group, die findest du so unter Users, ne? nicht unter Build-In, sondern unter Users. Und da ist die lokale PKI drin und die hat die Berechtigung, User-Certificate zu schreiben und zu lesen. Und sonst irgendwie nicht so arg viel, wenn man da genauer hinterguckt. Wo kommt diese Berechtigung her? Weil wenn du auf so, keine Ahnung, nach der Delegation guckst, da steht das nicht drin. Also wenn du den Security-Tab dir anschaust, zum Beispiel von deiner Domäne, da gibt es ja den Security-Tab, da findest du die nicht. Das heißt, die Berechtigungen kommen über den Admin-SD-Holder. Ja? Weil wir wissen ja, ne, also entweder, wo kommt so eine Berechtigung her? Das ist entweder eine vererbte ACE, oder die ist direkt gesetzt auf dem Objekt, oder sie kommt vom Admin-SD-Holder. Das ist so semi-manuell, ne? Da geht so alle Viertelstunde so ein Prozess los, der sich die Berechtigung auf einem bestimmten Container anschaut in der AD und das dann auf alle Objekte einmal draufschreibt.
Ja, jetzt muss man ein bisschen ausholen, weil dieser Admin-SD-Holder ist Fluch und Segen gleichermaßen. Denn der Admin-SD-Holder rettet euch im Zweifelsfall den Arsch. Wenn ihr nämlich anfängt, mit Rechten rumzuspielen und ihr fangt zum Beispiel an den Berechtigungen für den Administrator, ja, RIT 500 am Ende, rumzuspielen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass euch der Admin-SD-Holder im Zweifelsfall den Arsch rettet nach einer Viertelstunde, weil der Admin-SD-Holder hingeht und die Berechtigung einfach über dieses Objekt wieder drüber brät und damit eure Änderung zurückrollt. Woran erkennt jetzt der Admin-SD-Holder, bei welchen Objekten er das machen muss? Naja, da gibt es dieses lustige Attribut Admin-Count. Wenn das nämlich auf 1 steht und die Vererbung für das Objekt, also das, du hast zwischen User-Objekt, der Admin-Count steht auf 1 und die Vererbung der Berechtigung ist aufgebrochen. Das ist ganz wichtig. Es reicht nämlich nicht, den Admin-Account auf 0 zu setzen, sondern ihr müsst auch die Security-Vererbung wieder aktivieren. Ansonsten kriegt das Objekt nämlich dann nicht die Berechtigung ab.
Ja, und du musst denjenigen natürlich aus der Gruppe abnehmen, rausnehmen, genau, und, ne, die das verursacht hat.
Wann passiert
das
zum Beispiel? Wann wird der Admin-Account 1 gesetzt? Naja, wenn ein User in bestimmte administrative Gruppen reingeschmissen wird. DOM-Admins, DNS-Admins, Schema-Admins, Enterprise-Admins, DHCP-Administratoren, in irgendwelche administrativen Gruppen. Sobald der User in dieser Gruppe landet, wird die Sicherheitsvererbung oder die Vererbung der Berechtigung aufgebrochen und der Admin-Account wird auf 1 gesetzt. Und damit...
Bei DHCP-Administratoren bin ich mir nicht ganz sicher, aber ja.
Ich meine ja.
Ja?
Ich meine ja.
Genau, aber da wird der Admin-Account auf 1 gesetzt und das ist der einzige, um an diese Accounts dran zu kommen, ist der Admin-SD-Holder der Weg. Also ja. Der Admin-SD-Holder schreibt aber nicht nur auf diese Accounts drauf, der schreibt auf alle Accounts drauf. Ne? Das muss man im Hinterkopf behalten. Also ne, wenn du dir so ein Objekt anguckst, dann hat der 3 Arten von Berechtigung, einmal vererbte, einmal direkt gesetzte und einmal die vom Admin-SD-Holder da einfach manuell reingeschrieben werden. Und ja, darüber kommen die Berechtigungen für diesen diese Zertifikatsherausgebergruppe. Und dann hat die noch so ein paar abstruse, also man könnte ja überlegen, ne, ist die jetzt irgendwie, ist die jetzt irgendwie privileged, diese Gruppe? Also was passiert? Was kann, wenn so ein User sich da reinschmuggelt, was kann da passieren? Naja, der kann halt Public Key schreiben. Also es sind Public Keys. Da denkt man ja erstmal so, ja, kann passieren, ne? Also, ne, ich habe einen Artikel gefunden, da wird so ein bisschen hin und her überlegt, was man damit machen kann. Man kann tatsächlich ein paar Dinge tun, die unschön sind. Wir verlinken den Artikel auch mal. Aber alleine durch das Schreiben von oder Lesen von Public Keys in AD-Objekten kannst du nicht so arg viel anrichten, ne? So DDoS-Attacken, naja gut, das Feld hat ein hartes Limit, mehr als 1200 Zertifikate kriegst du da nicht rein, da ist nicht so viel zu machen. Der hat aber auch tatsächlich so ein paar Berechtigungen in der Konfiguration von der AD, ne? Also auf den Container AIA, Public Key Services, ne? Und auf den CDP-Container und man kann, der kann schon ein paar Dinge, mit denen man, was manipulieren kann, aber auch nicht so ohne weiteres, wenn man nicht weiß, was man tut. Aber das nur so am Rande zu dieser Gruppe.
Genau, aber macht auf jeden Fall Sinn, ab und zu, ne, so diese gern übersehenen Standardgruppen da mal reinzugucken, was da sich da so drin rumtreibt. Mhm. Jetzt ist die Woche ja noch jung, hast du dich schon aufgeregt?
War Rosenmontag, ne? Also, Quatsch. Jetzt soll man sich da aufregen.
Hast du dich in den letzten Wochen seit der letzten Aufnahme aufgeregt? Natürlich.
Ich hatte keine Zeit, mich aufzuregen.
Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, nichts, was ich jetzt hier erzählen könnte. Ja, ich habe mich aufgeregt mehr als einmal und aber nichts, was ich hier breit treten könnte.
Das ist ja unter vier Augen noch, oder?
Für den meisten weißt du schon.
Okay.
Dann würde ich doch sagen, beschließen wir diese illustre Folge. Mhm. Ihr könnt uns gerne unterstützen, indem ihr uns bei iTunes bewertet mit 5 Sternen. Wir haben aktuell 42 5-Sterne-Bewertungen. Das können gerne noch mehr werden. Bewertet uns, liked uns auf den Plattformen eurer Wahl, wo ihr uns hört. Wenn ihr gerne Sticker haben wollt, dann schickt uns doch einen an euch frankierten Rückumschlag. Adresse steht in den Shownotes. Dann machen wir den voll mit Stickern und schicken euch das Ganze wieder zurück. Ansonsten gerne Kommentar, Mail, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, Fragen habt, Themen Anregungen habt, Feedback, lasst was da und dann hören wir uns in Bälde wieder. Bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, danke fürs Zuhören, bis dann. Tschüss.